Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück hier zur mittlerweile 256. Folge hier auf meinsportpodcast.de. Mit dabei, wie immer, ich, Daniel, und die liebe Anne.
Hallo, hallo.
Ja, bei Vincent ist es so, er hat uns mitgeteilt, er wartet offiziell so lange, bis die Saison für Kansas City beginnt. Also irgendwann dann im Mai, Juni, vielleicht aber auch erst 2028, hört ihr wieder von ihm.
Erst wenn Sporting genug Spieler hat.
Also nie.
Exakt.
Wir haben uns heute hier versammelt, um über den ersten Spieltag zu sprechen. Gab ja einige brisante Duelle. So eine kleine Rache-Geschichte gab's. Es gab auch eine unschöne Begegnung nach dem Spiel zwischen Spieler und Schiedsrichter, wo wir gespannt sind, welche Konsequenzen es hat. Aber bevor alles losgeht, Anne, wie lief's bei dir bei Kickbase?
Gut, ich bin über dir.
Ja gut, es ist aber wie, als würdest du einem kleinen Kind den Schokoriegel klauen.
Also ich bin auf Platz 3 und ich glaube, du bist auf Platz 4 oder so. Von daher lief das, glaube ich, für uns beide ganz okay.
Ich muss dazu sagen, ich habe mein Team, ich glaube, 10 oder 15 Minuten, bevor es überhaupt losging, also bevor ein Set Schluss war, geformt gehabt. Und dementsprechend hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit, mir akkurat Gedanken darüber zu machen. Also
ich habe auch nicht, deine Ausrede ist lahm. Ich habe sie auch erst eine Stunde vorher nebenbei beim Podcast schneiden gemacht. Also
ja, und ich habe nebenbei Schalke geschaut.
Vielleicht ist das ja die Taktik, die wir die Saison über nutzen müssen. Gar nicht so viel drüber nachdenken, einfach irgendwen auswählen.
Es ja, ich glaube schon, okay. Einfach schon. Gut, der hat gut gescored, der ist gut in Form. Oh, die spielen gegen das Team. Ich stelle den Keeper auf und so weiter.
Der Name ja, gefällt mir.
Wir haben halt die Woche wieder bis 20:30 Zeit. Also mal schauen. Wir können ja gleich mal, ich will nicht sagen, über den Samstagabend sprechen, weil da fanden zwei Begegnungen statt. St. Louis, Charlotte und Cincinnati gegen Atlanta. Ich glaube, das sind ja so Ergebnisse, wo es keine Überraschung gab. Mit dem 1-1 zwischen St. Louis und Charlotte und dem Sieg von Cincinnati gegen Atlanta.
Wobei bei St. Louis muss man sagen, ich fand schon, St. Louis war das eigentlich stärkere Team. Sie hatten erheblich mehr Chancen und haben sich da wirklich zu einem blöden Zeitpunkt dann den Ausgleich gegriffen. Aber also die hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen. So, Charlotte hatte zwischendurch immer mal so ganz gute Phasen, aber die meiste Zeit über war es eher St. Louis gewesen.
Aber die ersten drei Spieltage und so, ne?
Genau, wie immer Anarchie. Zählt gar nichts.
Wir können ja sonst mal über die dritte Partie gleich sprechen. Da gab es einen kleinen Redemption-Arc. Tyle Baribeau, eigentlich mit der beste Spieler von Philly in der vergangenen Saison, wechselte zu DC United in die Hauptstadt. Was er da will, keine Ahnung.
Haben die dir nicht sogar getradet?
Wahrscheinlich Tore schießen. Aber es hat zumindest mal ein gutes Ende für ihn genommen. Hat früh das Tor geschossen. Sogar noch früher, wo auf Abseits entschieden wurde. Hat wenig später dann aber wirklich getroffen und somit den 1:0 beschert. Und wie ich ja schon mal vor geraumer Zeit gesagt habe, ist das ein guter Transfer gewesen und ein herber Abgang.
Ich muss auch sagen, also wie gesagt, die ersten drei Spieltage sagen ja noch gar nichts aus, aber mir hat Philly in der Partie nicht wirklich gut gefallen. Man hat gesehen, die hatten ihre Chancen, ohne Frage. Aber auch DC hatte ziemlich gute Chancen. Die eine haben sie ja dann erfolgreich genutzt. Und das ist nicht das Philly gewesen, was man sonst kennt. Klar, das kann sich in den nächsten Wochen auch noch einpendeln. Aber da ist irgendwie noch Nachholbedarf. Was man auch erwähnen sollte, es gab auch eine rote Karte. Die hat in dem Fall dann Aladou getroffen. Wahrscheinlich irgendwie wegen, also er muss scheinbar irgendwas zu seinem Gegner nach einem kleinen Foul gesagt haben. Oder irgendwie so. Der Schiedsrichter stand zwar jetzt nicht direkt neben ihm, aber der hat sofort die rote Karte dann gezückt. Von daher scheint er da irgendwas gehört zu haben. Weil an sich das Foul war jetzt, fand ich, nicht unbedingt rotwürdig. Aber es scheint danach halt so einen verbalen Disput gegeben zu haben. Hilft natürlich auch nicht, am ersten Spieltag mit Rot rauszufliegen.
Ja, da muss er sich definitiv im Griff haben. Ich glaube auch nicht, dass da ein Foul eine Rolle gespielt hat, sondern vielmehr irgendein Wortgefecht oder ein dummes Wort gefallen ist. Es ist Anfang der Saison, da kann eigentlich sowas noch rausrutschen, weil du, keine Ahnung, noch am Anfang bist, sag ich mal. Da kann man das ein bisschen verzeihen. Ist dumm, er schadet somit nicht nur sich, sondern auch seinem Team. Und man muss dann einfach schauen, was jetzt die MLS für eine Strafe auferlegt und wie das Ganze weitergeht.
Ich habe eine Theorie. Ich glaube, er hat seinem Gegner einfach ein richtig schlechtes Philly Cheesesteak Restaurant empfohlen. Der Schiedsrichter hat es gehört und wusste, nee, also an der Stelle ist jetzt hier, da ist meine Grenze gesetzt. Wer hier so eine schlechte Restaurantempfehlung rausgibt, der muss vom Platz gehen. Es gibt sehr gute Philly Cheesesteaks, aber nicht das, was er jetzt gerade empfohlen hat. Das ist meine Theorie. Die musst du auch erstmal widerlegen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Wir werden es vermutlich vielleicht nie erfahren.
Nee, die MLS verschweigt sowas ja immer.
Ja. Jetzt mal schauen. Ansonsten, wir können ja gleich mal zum Titelverteidiger springen. Da gab es ja am Ende des Spiels, ich weiß, wir fangen gleich erstmal mit dem Spielverlauf an, auch eine Szene zwischen Spieler und Schiedsrichter. Aber bevor wir überhaupt darauf zu sprechen kommen, der Spielverlauf. Wir haben es letzte Woche angepriesen. Es ist eigentlich das Spiel der Woche. Ich meine, LAFC gegen den Titelverteidiger Inter Miami. Messi gegen Song. Kann nur geil werden. Definitiv, keine Frage. Am Ende war es aber doch eindeutig, Anne. Und ich glaube, 90%, wenn nicht sogar 99% aller MLS-Fans haben sich irgendwie so ein bisschen darüber gefreut.
Würde ich auch sagen, ja. Also, was man feststellen muss, ich fand, was so den Torabschluss und die Gefährlichkeit anging, war der LAFC sehr dominant. Klar, Miami mag mehr Ballbesitz gehabt haben, aber bringt ja am Ende auch nichts, wenn die paar Schüsse, die du da aufs Tor machst, in der Regel ziemlich ungefährdet sind. Und wenn du dagegen aber einen Gegner hast, der zwar jetzt nicht die ganze Zeit Ballbesitz hat, aber die paar Minuten, die er dann doch mal den Ball hat, immer wieder sehr gefährlich vors Tor kommt und du dann aber auch noch eine Abwehr hast, die aus reinen Impostern besteht, dann ist das blöd, weil du fängst ja halt relativ schnell Tore. Und das ist in der Partie eben auch passiert. Was ich interessant fand, war eine Szene von Messi, der am Strafraum vom LAFC stand und der Meinung war, er sei gefoult worden, hat den Ball dann aber schnell noch rübergepasst zu seinem Mitspieler, hat den Ball dann kurz darauf wieder zurückbekommen, also kurz darauf heißt wirklich wenige Sekunden später, und konnte aufs Tor schießen. Er hat aber daneben geschossen und er wollte vom Schiedsrichter trotzdem den Pfiff haben. Das fand ich in dem Fall ein bisschen absurd, zumal ich da an der Stelle jetzt nicht wirklich einen Foul gesehen habe. War völlig normale Abwehr in meinen Augen. Dass von Miami nach vorne hin nicht wirklich was sehr Gefährliches kam. Seien es 2, 3 Aktionen gewesen, die es vielleicht waren, aber ansonsten bei dem Kader muss da viel, viel mehr rauskommen. Auf der anderen Seite, der LAFC weiß, wie man Tore macht. Die brauchen 2, 3 Chancen maximal, dann fallen danach die Tore. Und was das beeindruckendste Tor war, glaube ich, das 2-0, es müsste das 2-0 gewesen sein, weil da hat sich gezeigt, nicht nur die Verteidigung von Miami, die seit Jahren das Problem von Miami ist, besteht aus Impostern, sondern auch ihr Torhüter ist ein Imposter, weil St. Clair, der ja eigentlich ein guter Torhüter ist und von Minnesota, was meine ich, kam, sehr junger Torhüter und wie gesagt, eigentlich ein guter ist. Der steht einfach 3 Meter vor dem Strafraum, als der Konter zu ihm kommt. Und ich weiß nicht, was er da wollte, weil der Situation war er völlig nutzlos. Und der Ball wird hochgespielt, kommt aus den Reihen des LAFC, wird hochgespielt. Da muss sich der LAFC-Stürmer nur noch den Ball kurz quasi zuköpfen. Er lupft den über per Kopf über den Torhüter. Und schon steht der Torhüter Sandler in dem Fall sehr blöd da und genau das passiert. Also, das ist ein massiver Fehler gewesen von Sandler. Aber auch die anderen beiden Treffer, wie gesagt, die Verteidigung von Miami, das ist echt ein Riesenproblem. Aus Miami-Sicht, aus LFC-Sicht nicht.
Die Verteidigung von Miami war ja schon immer so das Kryptonit der Jungs aus Miami. Aber es wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Die legen ihre Prioritäten wahrscheinlich woanders. Und wenn du jetzt noch mit den krassesten DPs um die Ecke kommen würdest, die auch noch verteidigen können, wird es irgendwann im Letzten auffallen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Deswegen kann ich mal irgendwie verständlicherweise verstehen, dass man das Hauptaugenmerk eher auf die Spieler legt, die bekannt sind, für Tore schießen, wie ein Messi, wie sie alle heißen, und halt die Verteidigung vernachlässigt. Klar, man hat jetzt mit dem besten Keeper der Liga, oder Top 5, sage ich mal, keine Frage. So wie er sich jetzt aber aktuell tut, klar, erster Spieltag, weiß nicht. Vielleicht war er nur bei Minnesota stark, wenn nicht der erste Keeper, der wechselt und nicht das abruft, was er kann.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er wirklich ein Top-5-Torwart. Wie gesagt, er ist ein sehr junger Torwart und das ist ein guter, keine Frage. Aber solche Aktionen zeigen dann halt auch, da ist noch ganz schön viel Potenzial nach oben. Das sollte ihm nicht zu oft passieren.
Keine Frage, aber wie gesagt, das sind einfach Fehler, die passieren halt. Also, Fehler sind menschlich. Auch ein Neuer stand mal, hat einen Ball rausgeköpft in den ersten 10 Sekunden und hat dann 3 Sekunden später einen Einschlag bekommen. Gut, am Ende hat man 5-2 gewonnen, aber ja, das passiert halt, Anne. Gerade Jugendtorhütern darf sowas passieren. Welpenschutz.
Ja, na klar.
Hast du noch was zu Miami? Zumindest was während des Spiels passiert ist.
Nee, es ging ja erst danach los.
Ja, es, also, während des gesamten Spiels, also, die Schiris waren in den, auch bei anderen Spielen ist mir halt aufgefallen, nicht so überragend. Klar, auch die sind erst noch jung in der Saison, frisch in der Saison. Da dürfen Fehler passieren, keine Frage. Und so kleine Fehler wie mal ein Foul übersehen, ein falscher Einwurf, Ecke falsch entscheiden. Fehler sind menschlich, also machen wir uns nichts vor. Und es war jetzt keine spielentscheidende Fehlentscheidung, wo man sagen hätte müssen, ja, das war's oder nein, das war's eben nicht. Aber es gibt halt manche Fußballer, die den Verein auch Titel beschert haben. Das hatte diese Person. Die haben halt ein gewisses Standing im Weltfußball. Und die können sich halt vermutlich ein paar Sachen rausnehmen. Zum Beispiel auch einen Schiedsrichter angehen, Anne.
Jetzt kann man ja mal raten, wer es war. Sagen wir es mal so, es war ausnahmsweise nichts Höheres. Der Schiedsrichter ist nicht angespuckt worden und auch nicht gebissen worden. Das ist das Gute daran. Es war Messi selbst, der sehr erzürnt über den Schiedsrichter war, weil er der Meinung war, dass der Schiedsrichter eine schlechte Partie gepfiffen hätte. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen, aber er kann es ja so empfinden. Das Problem ist aber, er war halt nach dem Spiel stinksauer und lief auch quasi mit dem Schiedsrichter Richtung Kabine dann. Also sie liefen zusammen ins Gebäude und dann waren auch schon andere Spieler aus seinem Team mit dabei, die aber eher versucht haben, ihn so ein bisschen zu beruhigen. Also die hatten an sich mit der Szene nichts zu tun. Und er stand dann quasi vor der Schiedsrichterkabine kurzzeitig und entschied sich dann offensichtlich, da reinzugehen. Und dann war er war auch definitiv in dieser Kabine und wurde dann aber von seinen Mitspielern wieder rausgezogen. Das Problem ist aber, wir hatten so einen Fall schon mal. Ich überlege gerade, ob es im letzten oder im vorletzten Jahr war. Mit Matt Miazga von Cincinnati. Zumindest hat er damals noch für Cincinnati gespielt. Der ebenfalls reingegangen ist und dafür bestraft wurde. Ich habe gerade mal auf der Seite vom Disziplinierungskomitee nachgesehen. Es gibt aktuell bisher eine ausgesprochene Strafe für diesen Spieltag und die ist nicht bei Messi, sondern bei Vancouver. Aber ja.
Ja, aber Anne, du kannst ja keine Strafe gegen Spieler aussprechen, der laut MLS nicht gegen die Liga-Richtlinien verstoßen hat. Von daher, das ist ja, also das ist ja wie, wenn du jetzt auf einmal überlegst, bestrafen wir Brian Schmetzer, wenn er nicht gegen die Liga-Richtlinie verstoßen hat.
Ja.
Oder?
Na gut.
Ja, ich kann nur das wiedergeben, was die MLS geschrieben hat. Und die schreibt halt, dass Messi nicht gegen Liga-Richtlinien oder gegen die League-Policy verstoßen hat.
Was hat denn Matt Miazga damals gemacht? Weil Messi war definitiv drin. Er hat wohl auch was zu dem Schiedsrichter gesagt. Es sind wohl, jetzt vielleicht nicht in dieser Szene, aber es sind in dem Zusammenhang des Spiels wohl auch nicht so nette Worte dem Schiedsrichter gegenüber gefallen. Und Miami wird in dem Fall nicht bestraft. Also ist es schon wieder ein bisschen schwierig. Aber dann wissen jetzt alle Schiedsrichter künftig, dass alle Spieler, dass sie da in die Kabine reingehen dürfen, ist ja gar kein Problem.
Eben. Ist halt traurig. Wie dem auch sei. Wenn du nichts mehr zum Spiel hast, dann genehmigen wir uns mal kurz einen Schluck aus unserem Wasserglas. Zumindest ich, weil mein Hals langsam trocken wird, Anne. Ich weiß, ob du die gleiche Idee hast. Ihr könnt es gerne auch machen. Kurz durchschnaufen, an die frische Luft gehen, während ihr Werbung hört. Und wir sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
So, ich hoffe, ihr habt einen Schluck Wasser genommen, bevor es hier auf meinsportpodcast.de weitergeht mit unserem MLS-Podcast. Wir haben uns da eben über Inter Miami unterhalten. Ich wiederhole es gerne nochmal, 3-0 zum Auftakt verloren und Messi wollte am Ende bestimmt nicht mit dem Schiedsrichter das Trikot tauschen.
Der Schiedsrichter war schuld.
Eben, definitiv. Aber, Anne, du hast mir gerade, während wir uns unterhalten haben zwischen den Aufnahmen, gesagt, du hast doch einen kleinen Nachtrag zu Philly.
Nicht unbedingt zu dem Spiel, aber zu einem Spieler von Philly, beziehungsweise er ist ausgeliehen an Philly. Offiziell hat er ja schon einen Vertrag für Manchester City. Es geht um Kevin Sullivan, der sehr junge Spieler, ich glaube aktuell ist er jetzt 17, von Philly. Ich glaube, er hat sogar auch gespielt, aber nicht in der Startelf. Und seit einigen Tagen ist ein Foto unterwegs. Es gibt ja diese Karten, diese Trading-Cards, wo unter anderem ja beispielsweise Reste von Trikots mitverarbeitet sind oder einfach nur diese Karten, wo nichts drin ist, wo halt das Foto drauf ist, wie man sie ganz klassisch kennt, diese Sammlerkarten halt. Und es gibt eine Trading Card von ihm, wo mehrere Sachen verarbeitet wurden, darunter sein Trikot oder ein Teil seines Trikots, ein Teil seiner Hose und seine Stutzen. Und diese Karte ist ihm dann irgendwie gegeben worden. Ich weiß jetzt nicht, ob von irgendeinem Fan oder so, auf jeden Fall hatte er diese Karte in der Hand und hat selbst darauf unterschrieben, so wie man es ja auch macht, aber auch noch etwas notiert. Und das ist interessant darin, weil er selbst darauf notiert hat, Record Breaker. Er hat ja mit seiner Einwechslung damals einen Rekord gebrochen als jüngster Spieler irgendwie. Das ist aber eine interessante Art und Weise, sich selbst zu betrachten, vor allem mit diesem jungen Alter. Weil, also es mag ja sein, dass er da einen Rekord gebrochen hat, aber solche Rekorde sind ja Schall und Rauch. Das ist in wenigen Jahren, ist das wieder weg. Aber vielleicht sollte man mit dem Kopf sich erstmal auf seine eigene Karriere konzentrieren und sich nicht selbst schon so ein bisschen hochsetzen. Weil bis dato ist er ja noch nicht in der Startaufstellung von Philly. Und das sollte aber dann irgendwie bald mal passieren, weil, wie gesagt, er hat ja einen Vertrag bei Manchester City. Also, wir haben da einen sehr, sehr jungen Spieler, der vielleicht schon ziemlich überzeugt von sich ist. Aber wir hatten an diesem Wochenende einen Rekord. Der war nicht bei Philly, sondern der war bei den Red Bulls. Und dieser Rekord lautet, das erste Team in der MLS, das 3 Spieler in der Startaufstellung hatte, die 17 Jahre oder jünger waren. Und das haben die Red Bulls an diesem Wochenende gemacht mit ihrem ersten Spiel gegen Orlando. Sie hatten nämlich Dos Santos auf dem Platz, der ist 17. Sie hatten Mehmeti auf dem Platz, der ist erst 16. Und sie hatten Justin Hall auf dem Platz, der ist 17. Und dementsprechend hatten sie eine extrem junge Startaufstellung. gegen Orlando, die hatten übrigens einen Spieler im Kader, in der Startaufstellung, nicht im Kader, der unter 25 ist. Also man könnte fast sagen, Erfahrung gegen Jungspunde. Die Red Bulls gewannen diese Partie mit 1-2. Und ehrlich gesagt, also die haben die erste Halbzeit krass dominiert. Eigentlich hätten sie aus dieser Halbzeit mit 4-0 rausgehen müssen. Sie gingen aus der Halbzeit mit 2-0 raus. Beide Tore von Justin Hall im Übrigen, der damit auch Matchday-Sieger des Spieltages wurde. Und das war von den Red Bulls, die ja jetzt Michael Bradley als Trainer haben, eine ziemlich gute Performance. In der zweiten Halbzeit hatte Orlando dann auch ein paar Chancen. Da hatte aber Ethan Horwood ziemlich gut gehalten, muss man sagen. Sowieso beide Torhüter, sehr, sehr gute Leistung. Und ja, Orlando hatte in der 95. Minute oder so, also 20 Sekunden vor Schluss, haben die dann noch ein Tor gemacht. Ja, war blöd. Aber ansonsten war das eine interessante Partie. Aber wir sind halt erst am ersten Spieltag, das sagt noch nicht viel aus. War trotzdem interessant und mit so einer jungen Startaufstellung da in das Spiel zu gehen, fand ich ziemlich cool. Zeigt so ein bisschen, in welche Richtung Michael Bradley mit dem Team gehen wird. Michael Bradley ist ja im letzten Jahr, also in der letzten Saison, mit dem MLS Next Pro Team der Red Bulls Meister geworden. Dementsprechend kennt er viele dieser sehr jungen Spieler und weiß sie natürlich auch einzusetzen. Also erster Rekord am ersten Spieltag für ein Team.
Ja, vielen Dank dafür für deinen Input. Ich meine, warum nicht den jungen Leuten, die heiß sind, die bissig sind, eine Chance geben, wenn es die Alten nicht gut gemacht haben in der vergangenen Saison, was schon ein bisschen der Fall war. Dann kann man natürlich nur alles Gute wünschen, hoffen, dass da Nachwuchs kommt. Und ich meine, man hat ja gute Kontakte nach Europa. Und vielleicht sehen wir da wieder den einen oder anderen. Wer weiß, wäre nicht der Erste und nicht der Letzte, der das schafft.
Ja, ich wäre aber trotzdem erstmal dafür, dass man gerade diese jungen Spieler, auch ein Justin Hall, der ist jetzt nicht in seiner ersten Saison in der ersten Mannschaft, aber der braucht auf jeden Fall auch noch Erfahrung. Die haben gerade in der ersten Halbzeit an die Chancen liegen gelassen. Das hätte ein anderer Spieler nicht gemacht, aber war trotzdem eine gute Performance in dem Fall.
Definitiv, gib denen einfach mal die Chance, einfach mal ein bisschen die Zeit und vielleicht zahlen sie es ja auch, wie gesagt, zurück. Wird sich ja zeigen. Wir müssen übrigens mal ganz kurz, wenn du fertig bist mit deinen Red Bulls.
Bin durch.
Ich schneide sie kurz an, meine Sounders. Und zwar geht es mir da primär um die Schiedsrichterleistung. Gab zwei Szenen. Beidesamt wurden dann vom Videoschiedsrichter zu Recht einkassiert. Einmal das vermeintliche 2-0 für die Sounders aufgrund eines Kopftreffers oder Foulspiels innerhalb vom Strafraum, wo man eigentlich als Schiedsrichter sehen muss oder abpfeifen sollte. Und dann gab es für... Gott, gegen wen haben wir gespielt? Wie heißt nochmal das Team? Gegen die Rapids. Gab es eine rote Karte für die Rapids, wo keiner wusste, warum. Also, ich frage mich, was der Unparteiische da gesehen hatte. Auch die Kommentatoren waren verdutzt. Dementsprechend wird auch die rote Karte zu Recht einkassiert. Finde ich nur ein bisschen schade, weil das letzten Schiedsrichter in ein schlechtes Licht drücken. Ich habe mal eben nachgeschaut, der pfeift seit 6 Jahren MLS. Darf ja eigentlich mit so einer Erfahrung nicht passieren, sowas. Aber ansonsten, wir haben 2-0 gewonnen. War in Ordnung.
Nimmt man mit.
Nimmt man mit, ja, ganz klar. Hätte höher sein können. Andrew Thomas ist übrigens jetzt unser Starttorhüter. Anders als Kickbase es vermuten lässt, wird er auch in den kommenden Wochen im Tor stehen. Stephen Fry wird ganz klar Nummer 2 sein, wenn nicht sogar die Nummer 3 und halt einfach so der Motivator, der Mentor für die Neulinge sein, die ja relativ jung sind im Tor bei uns. Wir haben ein Spiel, Anne. Da war eigentlich vom Spiel klar, dass Santiago gewinnen wird. Nur die Höhe. Überrascht sie dich? War sie das Ergebnis aus einer guten vergangenen Saison und einer schlechten von Montreal oder wie vermutest du das?
Die Höhe, ja, hätte ich die erwartet, vielleicht nicht so sehr, aber ich hätte jetzt auch nicht mit dem 1-0 gerechnet, sondern wahrscheinlich eher so tendenziell 3-0, was man ja schon auch sagen muss, wen hat Montreal schon auch im Team, um um sich dagegen stellen zu können. Der Kader ist jetzt ehrlich gesagt nicht der stärkste. Von daher, ja, müssen sie mit dem Ergebnis, dürfen sie jetzt auch nicht so extrem überrascht sein. Haben wir dann zwischenzeitlich auch noch eine rote Karte mitnehmen müssen, also waren sie dann auch nochmal doppelt geschwächt. Ja, aber San Diego fängt da an, wo sie aufgehört hatten. Kannst du, also vollkommen Respekt, sehr stark gestartet, kann man nichts gegen sagen.
Ja, definitiv. Also San Diego wird auch, wie wir es schon im Vorfeld erwähnt hatten, letzte Woche, könnt ihr gerne in die Folge reinhören, als wir über die Western Conference oder die Woche davor über die Eastern Conference gesprochen hatten. Aber San Diego wird ganz klar in die Playoffs einziehen. Wenn nicht sogar wieder Top 3 finishen, da ist der Kader einfach viel zu gut. Ansonsten gab es noch ein Spiel oder sollen wir uns kurz über ein paar Transfers unterhalten?
Also was ich an diesem Wochenende bemerkenswert fand, es gab lediglich ein einziges Team und das ist so ein bisschen auch, das ist sehr oft in der MLS, aber dieses Mal fiel es besonders auf. Es gab nur ein einziges Team, das auswärts gewonnen hat und das waren die Red Bulls. Ansonsten waren es nur Heimsiege und ein paar Unentschieden. Es gab aber noch ein paar Partien, die sehr eng waren. Und umso interessanter dann auch waren, beispielsweise Portland, die sich ja in letzter Sekunde dann noch mit 3-2 gegen die Crew durchsetzen konnten. Da haben sie dann, gut, letzte Sekunde, also in der 88. Minute. Und ähnlich war es auch bei Dallas-Toronto. Da fielen die Tore zwar vorher schon, aber auch da sehr, sehr knappe Sache, auch 3-2. Das waren ziemlich spannende Spiele. Und das, ich glaube, von allen vier Teams wird man in dieser Saison noch was sehen. Selbst, also sowohl Toronto wie auch die Crew haben das jetzt nicht schlecht gemacht.
Ja.
Wer ein größeres Problem hatte, waren mal wieder die Refs. Die starten genauso, wie sie letzte Saison auch aufgehört hatten. 4-1 auswärts natürlich auch in Nashville verloren. Und das war auch ein eindeutiges Ding. Also zur Halbzeit stand schon 3-0. Ich glaube, da sind die Refs eigentlich schon nach Hause gefahren. Haben dann kurz nach der Halbzeit nochmal kurz gezeigt, dass sie auch da sind. Durften ihren Treffer machen. Aber ansonsten, also das war eine ganz, ganz klare Geschichte. Ich finde aber, es gab an diesem Wochenende jetzt keine großen Überraschungen. Außer, gut, vielleicht LAFC Inter Miami. Aber ansonsten war alles irgendwie zu erwarten. Vielleicht auch die Red Bulls, könnte man sagen, dass das eine Überraschung ist. Da hätte ich gedacht, dass die Partie irgendwie deutlich enger wird.
Ja, wir müssen einfach schauen.
Das ist jetzt auch nicht so krass.
Wie es dann in den nächsten Wochen ausschaut mit Überraschungen. Du hast gerade über FC Dallas gesprochen. Die haben ja 3-2 gewonnen gegen die Jungs aus Kanada, gegen Toronto FC. Es gab einen Spieler, der jahrelang, ich glaube, seitdem wir diesen Podcast haben, war ich eher dieser Spieler, den wir immer mit FC Dallas verbunden haben. So ein ewiges Talent. Weißt du, von wem ich rede?
Ja, ich habe ihn in der letzten Folge noch ganz groß gelobt und gesagt, das ist ein ganz wichtiger Spieler. Und ein paar Stunden später kam dann die Meldung, ja, der ist jetzt weg.
Ja.
Danke,
glaubst
Dallas.
Erstmal die Frage, wo wird er hingehen? Also er wird definitiv ein Team finden, machen wir uns nichts vor, weil ein Paxton Pomykal ist zu stark. Aber wird da ein Team warten oder, weil ich meine, er ist ein Amerikaner, er wird kein DP-Slot benötigen, sondern lediglich einen Senior-Slot. Glaubst du, da fällt irgendeine Entscheidung zeitnah zum zweiten Spieltag?
Ja, vielleicht zum zweiten noch nicht, aber in den nächsten Wochen eigentlich erwarte ich, dass es da ein Team geben wird. Mir würden beispielsweise die Refs einfallen, die könnten ihn eigentlich gebrauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gut in das Team passt.
Im Osten, sag. Weiß nicht warum, aber irgendwie lächeln mich Phillies so an.
Ja, okay, ja, würde ich auch sehen.
Ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, wenn es nicht zu spät ist und Pomykal bei Philly unterschrieben hat, wo ihr denkt, dass er hingeht. Lasst es uns gerne wissen. Auch eure Meinung, ob die Entlassung sinnvoll ist. Ich meine, Anne, ich weiß nicht, warum man sich von ihm getrennt hat. beziehungsweise warum er ihn gerade vor Beginn vor die Tür setzt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch keine spontane Entscheidung ist, sondern die Entscheidung schon länger gefallen ist. Aber ich verstehe es nicht.
Witzigerweise, es gab noch einen weiteren Spieler, in dem Fall aber von den Rapids, dem genau das Gleiche passiert ist. Ich habe ihn in der letzten Woche... Ja, genau. Ich habe ihn in der letzten Woche noch angesprochen. Als jungen und guten perspektivischen Spieler haben die Rapids ihn entlassen. Also, ich weiß ja nicht, ob die uns bei der Aufnahme zugehört haben. Aber das ist schon...
Möchtest du irgendeinen Spieler von Inter Miami loben?
Ich bereite dafür nächste Woche eine Lobeshymne vor. In der Hoffnung, dass das funktioniert.
Also nur um es zu vervollständigen, ganz kurz. Es gab auch noch einen älteren Spieler, der ebenfalls vor die Tür gesetzt wurde. Christian Ramirez.
Auf genau den wollte ich gerade zu sprechen bekommen. Hast du mitbekommen, warum?
Was hat er Dummes getan?
Er hat gar nichts getan. LA Galaxy. Es gibt keine offizielle Bestätigung bis dato, meine ich. Also ich habe jetzt noch keine offizielle gefunden, aber man liest es aus sehr sicheren Quellen. Also unter anderem MLS-Analysten haben das geschrieben, beziehungsweise MLS-nahe Analysten. Er musste entlassen werden, weil sie über der Gehaltsgrenze für das Team waren. Und dementsprechend mussten sie ihn jetzt loswerden. Sie wollten ihn eigentlich gar nicht entlassen, aber sie brauchten sozusagen Platz im Geldpool.
Aua. Das tut natürlich weh, wenn du so einen Spieler oder aus so einem Grund einen Spieler entlassen musst.
Vor allem, was haben die dann in der Offseason gemacht, dass sowas passiert? Und wie macht Miami das? Aber gut, das ist die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Ah ja, das ist also, was war da bei LA Galaxy schon wieder los?
Das fragen wir uns alle. Ansonsten gab es eigentlich keine so Hochkaräter. Gut, Daniel Saloy wechselt zu Toronto von Sporting.
Warum ich kann euch sagen, Vincent war am Ausflippen dabei und auch die anderen Sporting Kansas City Fans, weil das ergibt doch gar keinen Sinn. Du hast eh schon keine Spieler im Kader und die Spieler, die du hast, sind größtenteils aus deiner eigenen Akademie, haben sehr wenig Erfahrung. Und dann entlässt du A, ein Publikumsliebling und B, einen deiner erfahrensten und wertvollsten Spieler, also nicht entlässt, aber schickst ihn weg für ein bisschen Handgeld am Ende. Also, wie gesagt, Sporting Kansas City hat den Titel für den Wundenspoon quasi schon unterschrieben. Da sehe ich bisher nichts Positives mehr.
Keine Ahnung, wäre ich Raphael Wicke, ich würde es wirklich Sand hochschmeißen, weil ich wüsste nicht, wie ich das Team trainieren soll, ohne dass ich mir meine Reputation kaputt mache. Aber wir müssen auch sagen, sie haben Taylor Calhera geholt. Ja, hat
Kennt
bei New York City
ein
bisschen gespielt, aber auch nicht so wirklich. Also eher ein Farmteam. Ja.
Ja, das ist das Problem. Also sie haben halt, die paar Spieler, die sie haben, sind großenteils aus der MLS Next Pro. Oder halt sehr jung und unerfahren. Das
ja.
ist doch kein funktionierender Kader.
Wie heißt denn die Crew? Holt aber einen ehemaligen Barca-Spieler. Und nein, es ist nicht Messi, sondern es ist André Gomes. Kempern war jetzt in den letzten Jahren bei Lille. Davor bei Everton. Wird das Team im Zentrum definitiv verstärken. Auch wenn er Anfang 30 ist. Aber der kann nochmal 2-3 Jahre gut spielen und zeigen, wo die Crew hingehört. In die Playoffs.
Ja,
ansonsten
ist auch okay.
Ansonsten gibt es noch einen Spieler, den wir groß erwähnen können. In meinen Augen. Weil wir ihn kennen. Das ist Sergio Córdoba. Ich glaube, jeder kennt ihn. Vincent, vor allem aus Augsburg-Zeiten. Wir aus Zeiten von den Whitecaps und Salt Lake. Hat ja einen Abstecher in der Türkei gemacht und bei den Young Boys Bern, wo er jetzt verliehen wurde und dort bis Saisonende spielen wird und scoren wird.
Mal sehen, wie lange er Bock darauf hat, bis er die Dönerpreise da sieht.
Ja, du, in der Schweiz ist er teurer. In den Schweizer
ja,
Franken.
Ja, genau. Das ist ja das Problem. Der will abends nach dem Training kurz einen Döner snacken gehen, sieht die Preise und denkt sich, oh nee, kann ich auch in die USA oder in Kanada bleiben. Der ist genauso teuer.
Definitiv. Ja, aber mal schauen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Es gab noch ein paar kleinere Transfers, aber ich glaube nicht, dass euch ein Matthew Arana, der 15 Jahre ist, interessiert, der von der Houston Academy ins Team von Houston wechselt. Wenn er spielen wird, werden wir es erwähnen. Ansonsten könnt ihr die Transfers selber nachschauen. Gut, Brian Zambi von Right to Dream, to San Diego. 18 Jahre jung, mal schauen, was er kann, aber das waren eigentlich die ganzen Transfers. Wobei, eine läutet die Glocke. Wir haben einen zweiten Spieler bei Kansas. Ethan Bartlow, Wechsel von Houston.
Ja.
Mal schauen. Mal schauen.
Hatten wir Jonathan Gonzalez schon? Der wechselt ja auch zu den Earthquakes. Ich überlege gerade, ob wir ihn beim letzten Mal schon mit drin hatten oder noch nicht.
Nein, von FC Suarez. Der letzte Transfer, den wir hatten, war Reed Baker Wything.
Okay.
Der zu Nashville wechselt.
Weil Jonathan Gonzalez ist so ein Spieler, den man schon langfristig verfolgen könnte. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Das ist jener Spieler, der zu seinen Jugendzeiten immer in der US-Nationalmannschaft gespielt hatte und dann kurz, also im Jahr der WM in Russland, aber zum mexikanischen Verband wechselte, weil die ihm gesagt haben, hey, du kannst bei uns spielen. Und dann ging er mit großen Worten, dass er bei der WM spielen will und die USA ja nicht qualifiziert waren, und machte sich sozusagen so über die ziemlich lustig und dachte, er ist jetzt der große Weltstar. Das Problem ist aber, er hat nie wirklich für die mexikanische Nationalmannschaft gespielt. Sie haben ihn für ein paar Freundschaftsspiele und für vereinzelte Spiele mal eingesetzt.
Letzte Nominierung vor 7 Jahren.
Genau, aber ansonsten, da gab es nie die Nationalmannschaftskarriere. Bei den USA hätte es vielleicht klappen können, aber es ist ja hätte Fahrradkette. Und in seiner Vereinslaufbahn auch da, er hatte zwischenzeitlich mal 1-2 Jahre eine ganz gute Phase. Da meine ich auch, hat er Stamm gespielt, vielleicht auch 3 Jahre, aber jetzt nie wahnsinnig lang. Und jetzt zuletzt war er auch immer nur auf der Bank oder kam vor allem, wenn dann, von der Bank in Mexiko. Jetzt wechselt er in die USA. Mal sehen, ob es ihm dann jetzt besser geht. Aber das ist so ein ganz klassischer Fall von, da war der Höhenflug ein bisschen zu früh und ein bisschen zu hoch. Da war letztendlich spielerisch eigentlich viel mehr drin. Aber so ein bisschen wie bei Sullivan, meine Sorge. Wenn du mit deinem Kopf denkst, du bist der Größte, aber die Ergebnisse noch gar nicht da sind, obwohl sie kommen könnten, das ist eine schlechte Kombination. Und er ist halt immer so ein deutliches Beispiel dafür.
Ja, jetzt mal schauen, wie er sich entwickelt. Auch ihm wünsche ich mir natürlich nur spielerisch alles Beste. Aber wie gesagt, so ein bisschen Schadenfreude darf natürlich sein. Gerade wenn man bedenkt, was damals passiert ist. Wir hatten es damals nicht erwähnt, da es vor unserer Zeit war. War ein paar Monate zu früh.
Schon tausendmal erzählt.
Ja, das weiß ich. Wir hatten es ja schon mehrmals erwähnt, aber die Entscheidung und das alles drum und dran haben wir, glaube ich, zwar aufgearbeitet, aber als sie gefallen ist, haben wir es nie erwähnt. Aber als der letztes Nationalmannschaftsspiel war, was 7 Jahre her ist, gab es dann schon. War im Oktober 19. Das waren noch die süßen Anfangszeiten. Naja, Anne, hast du noch was?
Ich überlege gerade, habe ich eigentlich schon berichtet, dass die MLS ja auch im Sparkurs ist und einige Leute entlassen hatte?
Ich glaube nicht, aber gut, man muss ja irgendwie schauen, dass Messi weiterhin unterhalten bleibt und die ganzen Kameras und so weiter, die sind natürlich teurer. Da muss man natürlich mal den einen oder anderen Praktikanten entlassen.
In dem Fall war es aber kein Praktikant. Ich mache es mal in Kurzform. Die haben so ein paar Analysten, Kommentatoren und so weiter für Apple mit entlassen. Gut, das ist die Kombination mit Apple TV, weil die Zuschauerzahlen offensichtlich nicht die sind, die Apple sich erwartet hatte. Hat man da so ein bisschen eingespart. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht eigentlich um Matt Doyle. Der war MLS-Analyst, einer der bekanntesten und der hat es auch so schon seit Jahren gemacht, auch ein richtig guter. Das war immer so eine sehr sichere Quelle. Wenn du von dem beispielsweise irgendeinen Tweet oder so gelesen hast, wusstest du auch, okay, das passt jetzt, darauf kann man sich verlassen. Auch seine Analysen waren immer sehr interessant. Und der ist entlassen worden von der MLS. Und das kam so gar nicht gut an bei den Fans und auch bei anderen Medien, eben weil Matt Doyle immer sehr gute Arbeit gemacht hat. Und in dem Fall jetzt auf die Art und Weise von der MLS entlassen wurde, war schon sehr albern. Warum ist das Ganze erwähnenswert? Da muss man sich mal ansehen, wie die MLS-Website oder News-Seiten in den letzten Monaten funktionieren. Wir hatten das ja in der letzten Saison schon mal angesprochen. Die generieren mittlerweile viele ihrer Artikel über KI und versuchen jetzt wahrscheinlich darüber dann einfach Leute einzusparen. Und Matt Doyle, könnte man fast sagen, ist eines dieser Opfer. Aber das ist in meinen Augen der falsche Schritt. Also wenn du professionell auch eine Begleitung zu deiner Liga haben willst, dann brauchst du gute Leute. Du kannst dich nicht nur auf KI verlassen, wo am Ende gerne mal Sachen rauskommen, die so gar nicht passen. Und ja, so einen wichtigen dann da rauszuschmeißen, ist vielleicht nicht der richtige Weg und kam, wie gesagt, gar nicht gut bei den Fans an.
Ja, ich habe ja eh kein Apple TV. Ich finde es tatsächlich zu teuer, beziehungsweise sehe es nicht ein, 144 Euro im Monat, im Jahr zu blechen. Zumal ich kein Apple-Fan bin. Da musste ich ganz klar sagen, hey, schaue ich mir lieber die Highlights an. Oder falls mal ein Spiel Apple TV Free läuft, nehme ich das mit. Aber sonst, wegen zwei Spielen, drei Spielen, die ich wirklich zu einer humanen Uhrzeit anschauen kann die Woche, lohnt sich's leider nicht. Ich find's zwar ärgerlich, weil ich würde echt gerne wieder mehr MLS schauen, aber nee. Ich hatte ein Jahr, aber mehr auch nicht. Und ich hoffe, dass es bald wieder weggeht.
Da als Tipp, es gibt, also die MLS macht ja jede Woche so ein paar Spiele, die dann tatsächlich frei sind. Also die kann man auch ohne zu bezahlen sehen.
Eben, das ist das, was ich meine. Naja. Wir verabschieden uns, denke ich, Anne, oder?
Man könnte kurz sagen, dass am Wochenende jetzt einige Spiele zu humanen Zeiten sind.
Ja, das habe ich völlig vergessen, du.
Am Samstag beispielsweise.
10 Wege weiter.
Chicago gegen Montreal um 20.30 Uhr, zeitgleich aber auch die Red Bulls gegen die Refs. Das ist quasi ein kleines Derby. Die Rapids gegen Portland um 22.30 Uhr und Minnesota gegen Cincinnati um 22.30 Uhr. Und am Sonntag haben wir ebenfalls zwei Spiele, die zu humanen Zeiten stattfinden. Austin gegen DC United. Und jetzt kommt eine interessante Partie. Philly gegen New York City FC. Der New York City FC hatte gegen LA Galaxy 1-1 gespielt. Philly hat dann 0-1 verloren. Da könnte vielleicht ein bisschen Feuer in der Partie sein.
Ja, jetzt mal schauen. Also, wird sich zeigen. Da werde ich vielleicht den einen oder anderen Spieler aufstellen. In mein Fantasy-Team. Aber, wir haben jetzt die Spiele erwähnt. Danke, Anne, für den Reminder. Ich bin noch irgendwie immer in der Off-Season. Ich soll vielleicht echt Kansas City-Fan werden. Naja.
Das ist die Off-Season schön lang.
Ihr könnt gerne unserem Discord-Kanal beitreten. Der ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen folgen, wenn ihr keine Updates und Infos verpassen wollt. Ansonsten bewertet gerne den Podcast und schaltet auch kommende Woche wieder ein bei einer weiteren Folge unseres MLS-Podcasts hier auf mein sportpodcast.de. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bye bye.
Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de